Zeit. Unsere Predigtserie Philipper, das Streben nach Freude. Und es ist dieser Brief, der Philipperbrief ist wirklich ein sehr, sehr schöner Brief. Es wird langsam, aber sicher eine meiner Lieblingsbücher. Je mehr ich da hineinforsche, merke ich, welche Kostbarkeiten eigentlich in diesem Buch sind. Und wir wollen einfach diese Reise durch Philipper wollen wir machen. Und ich glaube, dass Gott uns zu einer Gemeinde machen möchte, genauso wie diese Gemeinde in Philipper war. Eine Gemeinde auch nach, diese Gemeinde war eine Gemeinde nach Paulus Herzen. Paulus war so ein bisschen eine seiner Lieblingsgemeinden, weil da so viele Schätzen Christi quasi da rein waren. Es gab viele Punkte, die das Herz Paulus und ich glaube sicher das Herz Gottes berührt haben, was diese Gemeinde anging. Und wir wollen diese Sachen lernen und sagen, Herr, wir wollen auch so eine Gemeinde sein. Eine Gemeinde, der wirklich bekennen kann, das Leben ist mir Christus und das Sterben ist mir Gewinn. Eine Gemeinde, die sagen kann, wir gehen weiter, weil wir sehen wollen, dass das Evangelium, dass Gottes gute Nachricht weitergeht und verkündet wird. Letzte Woche haben wir gesprochen, das Thema war, das Leben ist mir Christus, das Sterben ist mir Gewinn. Und da haben wir gesehen, dass Paulus sich weiter freuen wird, denn er ist davon überzeugt, dass egal was mit ihm geschieht, dass Jesus Christus alle Ehre empfangen wird. Und das betont er in diesen Bibelstellen, die wir letzte Woche angeschaut haben. Er betont, dass egal was passiert, ob ich lebe oder sterbe, Christus wird alle Ehre bekommen. Und davon bin ich überzeugt. Ich denke, dass wir auch diese Überzeugung haben sollen. Wir sollen eine Überzeugung, ein Wissen, eine Sicherheit im Herzen haben, dass wir wissen, egal was passiert, egal welche Zustände wir durchgehen, egal welche Situationen stattfinden im Leben, die wir verstehen oder nicht verstehen, dass wir wissen, Gott oder Jesus Christus wird die Ehre bekommen. Er hat gesagt, das Sterben ist besser, denn es ist ein Gewinn. Wir haben letzte Woche ein bisschen geguckt nach dieser, warum das Sterben besser ist. Wer weiß es noch? Warum ist Sterben besser? Genau, weil im Himmel Jesus ist. Und das ist weitaus besser, um bei Jesus zu sein, als hier auf Erden. Ich denke, jeder Christ soll eine Sehnsucht haben nach Himmel. Und ich weiß, es gibt Zeiten, wo diese Sehnsucht stärker ist wie andere Zeiten. Ich kann euch sagen, ich lebe gern und ich lebe gern hier. Und ich will noch nicht sterben. Aber diese Sehnsucht, um bei Jesus zu sein. Und es gibt manchmal diese Zeiten, wenn du Zeit mit ihm verbringst hier auf Erden und eigentlich übst für die Zeit, die kommt. Dass es so, dass seine Nähe so stark wird, dass du denkst, oh Herr, wie wäre es, wenn ich jetzt bei dir sein kann? Also Henoch, er wandelte mit Gott und er war hier auf Erden, war er in so eine tiefe, so eine intime Beziehung zu Gott. Und ich möchte sagen zu Jesus, dass er auf einen Moment nicht mehr hier war. Denn Gott hat gesagt, nein, es ist so schön, so toll. Komm, wir machen es gleich fertig. Komm. Hier noch ein Bild von die Christen in der letzten Zeit, die den Tod nicht erleben werden. Wenn Jesus wiederkommt, sagt die Bibel, werden wir plötzlich bei ihm sein. Wir werden nicht mehr sterben. Ich weiß nicht, ob ich das miterleben werde. Ich weiß nicht, ob wir das miterleben werden. Aber es wäre toll, oder? Es wäre toll, um zu sehen, wow, in einem Moment bin ich bei Jesus. Oh, bei Jesus zu sein ist besser, Leute. Es ist besser. hier auf Erden zu sein, ist, was Paulus sagt, nötiger. Denn es gibt noch einen Auftrag. Auf einer Seite sagt er, oh, ich bin hin und her. Auf einer Seite will ich bei Jesus sein und das ist weitaus besser. Aber auf die andere Seite merke ich, es gibt noch einen Auftrag. Es ist nötiger, um hier zu sein. Und warum ist es nötiger? Weil wir noch nicht gesehen haben, dass Gottes Herrschaft wirklich überall sich manifestiert hat. Das Evangelium vom Reich Gottes ist noch nicht überall gepredigt worden. Und wir haben einen Auftrag hier in Castellón, hier in unserer Gegend, dafür zu sorgen, dass unsere Gegend durchdrängt wird mit Gottes Botschaft. Dass es durchdrängt wird mit der Gegenwart Gottes, mit der Herrschaft Gottes. Es gibt noch viele Leute, die Jesus Christus noch nicht kennen in unserer Gegend, manchmal in unserer eigenen Familie. So, wir haben noch einen Auftrag. Und deswegen sagt Paulus, es ist nötiger. Es ist nötiger nicht für ihn, aber für euch. Es ist nötiger für euch, dass ich noch bleibe. Gott hat uns einen Auftrag gegeben und wir sollen wirklich dafür, wir sollen, so wie wir beten, Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so hier auf Erden, sollen wir beten, dass es wirklich Himmel auf Erden wird. Dass die Herrschaft, die im Himmel jetzt da ist, dass es sich jetzt schon hier auf Erden manifestiert. Deswegen ist es nötiger, um hier zu bleiben. Aber Paulus sagt, auch hier ist das Leben Christus. Das Leben ist Christus, das Sterben ist Christus. Das Sterben ist Gewinn, sagt er, aber er sagt eigentlich, das Leben hier ist die Vorbereitung auf Christus und schon wir fangen schon an, in diese Beziehung hineinzuleben und dann, wenn wir sterben, dann sehen wir von Angesicht zu Angesicht. Dann brauchen wir nicht mehr zu glauben, denn dann ist es, ja, dann sehen wir. Heute möchte ich Vers 27 bis 30, so ich möchte Kapitel 1, möchte ich fertig machen. Ich habe einige Fragen, um zu gucken, ob ihr ein bisschen aufgepasst habt. Wo ist Paulus, als er diesen Brief schreibt? Wer weiß? In Rom, im Gefängnis. Wow. Sehr gut. In Rom, im Gefängnis. Warum ist er im Gefängnis? Jemand anderen? Er wollte dahin? Nein, ich denke nicht, dass er wirklich dahin wollte.
Er wollte vor den Kaiser.
Ja, das ist später. Aber was war der Grund, dass sie ihn im Gefängnis gebracht haben? Genau. Wegen das Evangelium war er da. Er hat das Evangelium gepredigt. Deswegen haben sie ihm, wie heißt das, festgenommen. Und deswegen waren die so sauer auf ihm, dass sie ihm in Jerusalem, wie heißt das, gefangen genommen haben. So, warum war er im Gefängnis? Weil er das Evangelium gepredigt hat. Was macht er im Gefängnis? Er macht genau weiter. Er predigt das Evangelium. Und was ist seine Haltung im Gefängnis? Freude. Freude, die Gelegenheit nützend, optimistisch, nicht auf sich selbst schauend. Das war seine Haltung, Freude. Er sagt, es ist, und er sagt nicht nur, ich freue mich, er ermuntert alle Leute in diesen Schreiben, freut euch auch. Freude. Das sind solche kostbare Lektionen. Wir können jetzt Schluss machen und nach Hause gehen und tief drüber nachdenken. Und das mal anwenden. Kann ich wirklich diese Haltung haben, um zu sagen, Herr, egal wo ich bin, ob ich im Gefängnis oder wo auch immer, ich will einfach, wie heißt das, meine Freude im Herrn wirklich bewahren. Heute Vers 27 bis 30. wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit ich, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft und euch in nichts von den Widersachern erschrecken lässt, was für sie ein Beweis des Verderbens ist, aber eures Heils und das von Gott her. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, da ihr denselben Kampf habt, wie ihr ihn an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Also eine Sache, die ich toll finde von ein Buch mal durchgehen, wenn wir eine Predigtreihe machen über irgendein Thema, dann ist es natürlich toll, weil dann picken wir uns immer die Rosinen aus der Torte raus. Ne? So, dann nehmen wir, also wir reden heute über die Liebe Gottes. Schön. Oder wir reden heute über die Gnade des Herrn. Oder wir reden über, also dann nehmen wir ein Thema. Wenn wir jetzt sagen, wir reden jetzt über Philipperbrief, dann müssen wir durch alles gehen. Und dann kommen wir auch zu Punkten, wo wir sagen, das möchte ich eigentlich gern, ist das überschlagen, aber das steht da. Was machen wir damit? Und so ist es wichtig, dass wir auch Gottes Wort nehmen und essen, so wie es zu uns kommt. Und manchmal sind es Rosinen und manchmal ist es feste Speise und manchmal ist es bitteres Zeug, das auch gut ist für uns, die mit nach Suriname gegangen sind. Ihr kennt diese Gemüse, es gibt so eine Gemüse, so propos, das sieht so aus wie eine Gurke. Einige hatten gedacht, dass es Gurke war und wollten das auch so bereiten. Geht nicht. Es ist sehr bitter. Auf Englisch heißt es, glaube ich, bitter lemon. Aber bitter melon. Bitter melon. Aber diese Frucht ist sehr, sehr gesund. Es hat viele, viele, vielleicht Proteine oder was auch immer, ich weiß es nicht. Aber viele gute Sachen hat es in sich und es ist sehr, sehr gesund. Und das brauchen wir auch. Bitte? Genau. Aber nicht nur das Bittere, aber auch einfach alles, was da drin ist, ist wirklich gut. Und deswegen manchmal brauchen wir Sachen, die, wie heißt das, bitter schmecken, aber gut für uns sind. Also die Bibel redet von, dass als das Wort, glaube ich, gegessen wurde in Offenbarung, dann hat es im Mund süß geschmeckt und im Magen war es bitter. Das kann es auch sein. Manchmal oder oft können wir erst etwas annehmen, wenn es uns süß schmeckt. Und wenn wir es dann aufgenommen haben und dann anfangen, es zu verarbeiten, dann merken wir, was es eigentlich, wie es das bewirkt und wie es, dass es nicht immer das Süße oder das Schöne ist, wodurch wir gehen müssen. Aber Jesus Christus hat uns nie versprochen, komm zu mir und alles wird gut werden, ihr werdet keine Probleme, keine Nöte mehr haben. Nein, er hat gesagt, wir werden ewiges Leben bekommen. Das ist das Beste, das uns passieren kann. Aber er sagt, wir werden schon durch Leiden gehen. Okay, was ist der Hauptgedanke hier in diesen drei letzten Bibelstellen von Philipper 1? Ich glaube, Paulus sagt, das Leben ist mir Christus und das Sterben ist mir Gewinn. So, das sagt er gerade in die vorherige Verse. Und dann sagt er, wenn ich euch noch eine Sache sagen möchte aus dieser ganzen Sache, wenn ich noch es auf den Punkt bringen kann, wenn ich das jetzt konzentriert äußern darf, dann möchte ich sagen, habe ein Lebenswandel, der würdig das Evangelium ist. Habe ein Lebenswandel, der würdig diese Botschaft, die wir verkündigen, das Evangelium ist. Und dann fängt er an, er sagt, wandelt nur würdig. Und dieses nur, da fängt es schon an, wandelt nur würdig. Ein Ding ist wichtig. Wenn wir alles auf einen Punkt bringen können, dann ist das es. Wandelt nur würdig. Wollen wir bei alles, was wir tun, uns die Frage stellen, ist dies würdig, das Evangelium? Weißt du, wenn ich einkaufe, wenn ich einfach durch das Leben gehe, alles, was ich tue, soll ich eigentlich so im Hintergrund so eine Frage haben, ist das würdig, das Evangelium? Das ist der Maßstab, das ist die Messlatte, wozu Paulus uns ruft, ein Leben, das nicht nur um unsere eigenen Bedürfnisse sich dreht, sondern ein Leben, das auch für die andere da ist. Eigentlich letztendlich für das Evangelium, für die gute Botschaft Jesu Christi. Und der Hintergrund, woraus er das schreibt, wir wissen, er schreibt das an die Galater, an die Philipper, Entschuldigung, und die Philipper, die waren römische Staatsbürger. Und sie waren sehr stolz darauf, dass sie römische Staatsbürger waren. Und es wurde sehr hoch angesehen. Und hier sagt Paulus eigentlich, habe ein Lebenswandel würdig das Evangelium, so wie du würdig wandeln willst als römische Staatsbürger. In unserer Situation übersetzt würde das sein, sei ein guter deutscher Staatsbürger. Ja, sei ein guter deutscher Staatsbürger. Denn es geht nicht nur um dich, es geht auch um dein Land. Wir sind mit einigen Leuten sind wir auf Missionsreisen gegangen und da merkt man das viel stärker, dass wenn wir irgendwo in ein anderes Land gehen und dann sind das die Deutschen und plötzlich vertretet ihr nicht nur, weißt du, dich selbst, plötzlich vertretest du eine ganze Nation. Ja, weil ihr seid die Deutsche. Und wenn ihr euch nicht benimmt, dann benimmen die Deutschen sich nicht. Merkt ihr, da kommt plötzlich eine Verantwortung auf uns, die wir am Anfang überhaupt nicht gesehen haben, aber so ist das. Und so ist es wichtig, dass wir würdig das Evangelium wandeln. Wir sind Bürger vom Himmelreich. Wir sind Königskinder, haben wir mit den Kindern diese Freizeit gehabt. Wir sind Königskinder. Wir vertreten ein Reich, ein Königreich vertreten wir. Und ja, wir sind, wenn wir König und König, wenn wir Königskinder sind, wir sind Prinzen und Prinzessinnen. Nicht im Sinne von Märchen, aber im Sinne von einer Verantwortung, die wir haben. Wenn wir Königreich von England, Deutschland hat kein Königreich mehr, aber England hat noch eins, Holland hat noch eins, die Niederlande hat noch eins. Und dann sehen wir, dass die Leute, die im Hause des Königreiches sind, dass die sich nach bestimmten Regeln benehmen sollen. Weil sie sind nicht nur für sich selbst da. Weißt du, wenn Prinz William missbaut, oder Prinz Harry, so wie er öfters missbaut, dann ist er nicht nur, wie heißt das, ist es nicht nur Prinz Harry, der das macht, er ist eine Schande fürs Haus, für das Königshaus. Er ist mehr als nur sich selbst. Und das ist eigentlich, wohin ich kommen will. Wir sind Himmelbürger. Es geht nicht nur um uns. Es geht um das Reich, das wir vertreten. Und wir sollen einen Lebenswandel haben, der würdig das Reich Gottes ist. Ein anderes Beispiel, das wir nehmen können, ist, wir sind Botschafter. Weißt du, ein Botschafter von einem Land, er ist in dem Land und er vertritt das Land. Ja, es ist so stark, dass auf diesem Gelände, wo der Botschaft ist, ist ein Teil von dem Land. Es ist dieses Grundstück ist umgetauft zu das Land, wozu diese Botschaft hört. Deswegen kann man, wenn man, ich sag mal, wenn ich bin Holländer, ich habe die holländische Staatsangehörigkeit, und wenn ich in irgendein Land bin, dann kann ich, und sie verfolgen mich, dann kann ich fliehen zu der Staat, wie heißt das? Botschaft von diesem Land. Und sobald ich da reinkomme, dann bin ich nicht mehr in dem Land. Ich bin jetzt wieder zu Hause, wo ich herkomme, wo meine Staatsangehörigkeit ist. Und das wird ganz genau genommen. Wir sollen würdige Vertreter des Evangeliums sein. Menschen, die sagen, ich möchte, dass mein Reich, das Reich, wozu ich jetzt gehöre, dass es würdig vertreten wird. Ich habe sehr oft gesagt, Christen, die nicht so leben, wie sie eigentlich leben sollen, sind Prinzen und Prinzessinnen, die sich wie Bettler benehmen. Sie sind aber noch immer Prinzen und Prinzessinnen, aber sie benehmen sich wie Bettler. Und das ist ja oft ein Problem im Christentum, dass es manche Leute gibt, die benehmen sie sich nicht nach der Herkunft, wo sie herkommen. Und verstehen das auch nicht. Das hat mit Identität zu tun. Wenn wir unsere Identität verstehen, dann werden wir anfangen, uns zu benehmen nach unserer Identität. Es ist wichtig, dass wir als Christen uns Gedanken machen, wer sind wir eigentlich? Woher kommen wir? Was für Staatsangehörigkeit habe ich jetzt? Und in erster Linie sind wir jetzt wirklich Himmelbürger. Das ist unsere neue Staatsangehörigkeit. Wir gehören dem Reich Gottes jetzt, das Himmelreich. Und dann sollen wir auch anfangen, uns danach zu benehmen. Bist du ein würdiger Botschafter vom Reich Gottes? Stimmt das, was du glaubst, mit dem überein, mit dem, was du lebst? Weil das sind oft diese zwei Sachen. Also ich glaube und ich lebe. Und es ist wichtig, dass das, was ich glaube, übereinstimmt mit das, was ich lebe. Und ich sage nicht, wenn es nicht übereinstimmt, dann gehst du verloren. Nein, das ist die Botschaft nicht. Manche Leute wollen das auch gern so hören, aber das ist es nicht. Aber es ist trotzdem nicht richtig. Wir sollen wirklich uns benehmen nach da, wo wir herkommen. Wir vertreten Gottes Reich überall, wo wir hinkommen. Da, wo wir wohnen, auf der Arbeit, in unserer Freizeit, bei unserer Familie, bei unseren Freunden. Überall, wo du kommst, kommt das Reich Gottes. Ich weiß, es gibt manchmal, weißt du, du kannst versuchen, dich so gut zu benehmen, wie du willst. Leute werden trotzdem schlecht über dich sprechen. Das ist eine von diesen Sachen, wo Paulus auch sagt, womit wir fertig werden sollen. Dann egal, wie gut wir versuchen, uns zu benehmen, Leute werden trotzdem schlecht über uns sprechen. Weißt du, Paulus hat nichts Falsches getan, trotzdem haben sie schlecht über ihn gesprochen in Rom. Aber ich sag mal, diesen Bereich ist Leiden um Christi Willen. Aber wie steht's, wenn wir leiden um Winstens Willen? Also wenn ich selbst missbaue und es deswegen eigentlich Leute schlecht über mich sprechen, wenn sie auch Recht haben mit das, was sie sagen. Und da ist, wo es ansetzt. Denn wenn wir nicht würdig das Evangelium leben, dann wird diese Welt nicht erkennen können, dass das, was wir sagen, wahr ist. Dann wird diese Welt, unsere Botschaft wird unglaubwürdig sein. Weißt du, sie werden sagen, ihr sagt das, aber ihr tut das. Wie kommt das denn überein? Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Mahatma Gandhi kennt, aber es ist eine sehr, sehr traurige Geschichte eigentlich. Mahatma Gandhi, der so bekannt war und sehr vieles Gutes getan hat. Er war, als er in Südafrika aufgewachsen ist, hatte diese Suche nach der Wahrheit auch. wo er gesucht hat, wo ist die Wahrheit. Und der Stanley Jones, er fragte Gandhi, warum er es ablehnte, ein Christus-Nachfolger zu werden, obwohl er die Worte Christi so bewunderte. Und dann sagte der Gandhi, sagte, ich lehne Christus nicht ab, ich liebe Christus. Es ist nur, dass so viele seine Nachfolger so wenig sind wie Christus. Und dann erzählt er die Geschichte weiter. Es war so, dass er in seiner Studienzeit hat er viel Bibel gelesen und er war wirklich auf der Suche nach die Wahrheiten in der Bibel. Und alles, was er gelesen hat, hat ihn begeistert. Er hat gesagt, das, was die Worte Christi, er konnte wirklich sagen, wow, das ist es. So, er war selbst Hindu, kam aus dem Hinduismus so, und wollte jetzt diese Suche erweitern. Stellt euch mal vor. Und dann geht er zu einer Kirche. Er geht in Südafrika, geht er zu einer Kirche. Er entschloss sich, einen Gottesdienst zu besuchen. Und als er in eine kleine Gemeinde in Südafrika kam, wurde er an der Tür angehalten. Und es gab einen Engländer, der da fragte, wo denkst du, dass du hingehst, Kaffer? Und er sagte, kennt ihr den Begriff Kaffer? Ja, okay. So, Kaffer bedeutet offiziell Ungläubiger, aber es ist ein Schimpfwort für Schwarze. Wie heißt das? Das sehr oft auch in Südafrika benutzt wird. Genau, und er sagt, ich möchte in den Gottesdienst gehen. Und dann sagt dieser Mann, es gibt keinen Platz für Kaffee in dieser Kirche. Gehe jetzt oder ich rufe Verstärkung, um dir von der Treppe herunterzuwerfen. Und diese Begegnung mit Christen hat gemacht, dass Mahatma Gandhi sich gegen das Christwerden entschloss. Denn er sagte, die Lehre Christi und seine Nachfolger stimmen nicht überein. Auch von ihm sind diese Worte, er sagte, wenn Christen wirklich nach der Lehre Christi leben würden, so wie wir das in der Bibel finden, wäre ganz Indien Christ heute. Mahatma Gandhi hat das gesagt. Und das bringt uns wieder zu der These von heute Morgen, wie wichtig es ist, würdig das Evangelium zu leben. Ich habe so viele Beispiele, so viele Leute, gerade bei Alpha oder so, dann kommen Leute und sagen, ja, aber diese Leute nennen sich Christ und diese Leute nennen sich Christ und die tun das und das und jenes. Und ich weiß, dass nicht alle, die sich Christ nennen, auch wirklich Christ sind. Aber trotzdem ist es so, dass viele, die auch wirkliche Christen sind, sich trotzdem daneben benehmen. Und eigentlich nicht würdig das Evangelium gehen. Wandeln. Wir haben eine Verantwortung. Und merkt ihr, es geht jetzt nicht nur um uns. Also manche Leute, die sagen, ach, ist mir doch egal, ich darf doch leben, wie ich will. Ich bin frei in Christus. Ja, wir sind frei, natürlich sind wir frei. Trotzdem haben wir eine Verantwortung. Wir vertreten mehr als nur uns selbst. Wir vertreten Gottes Reich. Wir sollen leben, damit wir zeigen, dass das Evangelium, was wir predigen, wertvoll ist oder würdig ist. Wie wandle ich würdig das Evangelium? Wie sieht so ein Lebenswandel denn aus? Ich habe hier noch einige Punkte. Und das bringt uns ein bisschen so durch diese anderen Stellen, die wir in diesem Ausschnitt von Philippa sehen. Ich möchte hiermit anfangen. Würdig das Evangelium wandeln bedeutet, nicht für dich selbst zu leben, sondern für Christus und sein Evangelium. Nicht für dich selbst zu leben, sondern für Christus und sein Evangelium. In Philippa 2, Darüber werden wir nächste Woche und die kommenden Wochen weitersprechen. Aber in Philipper 2, da spricht, das ist diese große Hymne über den Christus, was der Christus getan hat und wie er gelebt hat. Und Paulus fängt an und er sagt, wir sollen nicht aus Eigennutz, Vers 3 und 4, nicht aus Eigennutz oder eitle Ruhmsucht, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Eine jede sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auf das der anderen. Ich habe sehr oft gehört, und ich will jetzt keine, wie heißt das, Häschen fangen, so. Aber ich habe so oft gehört, dass Leute sagen, ja, wir sollen anderen lieben wie uns selbst. Und dann sagen sie, ja, aber wie steht's, wenn ich mich selbst nicht lieben kann? Wenn ich mich selbst nicht lieben kann, dann kann ich doch die anderen nicht lieben. Ich sage, das klingt gut, aber das stimmt nicht so ganz. Denn jeder Mensch hat eine Eigenliebe. Jeder Mensch liebt sich selbst. Als Jesus da sagt, liebe den anderen wie dich selbst, ist es eine Tatsache. So wie du dich selbst liebst, so wie jeder Mensch sich selbst liebt, so sollen wir die anderen lieben. Der Unterschied oder der Fehler, den wir machen, ist Selbstannahme. Das ist manchmal ein Problem. Und wenn wir uns selbst nicht annehmen, dann ist oft ist selbst nicht Selbstannahme ist gerade eine höhere Form von Selbstliebe oder eine ungesunde Form von Selbstliebe. Denn ich bin so fixiert auf mich selbst, dass ich das andere nicht mehr sehen kann. Weißt du, ich bin zu dick, zu dünn, zu was auch immer. Und ich bin so auf mich selbst fixiert, dass ich das andere nicht mehr sehen kann. Oder mir geht schlecht, ich habe dieses, ich habe jenes und so weiter und so fort. Und obwohl es schön klingt, um zu sagen, okay, lerne erst dich selbst lieben, ist da ein, wie heißt das? Das ist ein Fehler. Lerne erst dich selbst anzunehmen. Das ist okay. Aber lerne erst dich selbst lieben, das brauchst du nicht, denn du liebst dich selbst schon. Und was hier steht, zeigt genau, wie es eigentlich sein soll, weil manche Leute lieben sich selbst zu viel. Das Problem ist nicht, dass wir uns selbst zu wenig lieben, wir lieben uns selbst zu viel. Und hier sagt Paulus, nicht aus Eigennutz. Weißt du, den einen achte der anderen höher als sich selbst. Und das ist gerade ein Schritt weg von dieser, alles dreht sich um mich. Ich habe letzte Woche habe ich das auch schon gesagt. Oft, wenn ich diene, wenn ich mich mit der Nöte anderer beschäftige, wenn ich mich ausstrecke nach anderen, werde ich selbst gedient. Berührt Gott mein Herz. Denn da ist eine Kraft da drin, wenn wir von uns wegschauen und andere anfangen zu helfen. Weißt du, ich habe immer wieder, als ich diese Geschichte gehört habe, war ich zutiefst berührt. Es gibt eine Geschichte von Jackie Pullinger, To. Sie erzählt von einer Frau, die ihr ganzes Leben Prostituierte war. Sie war ihr ganzes Leben, solange sie sich erinnern kann, war sie heroinsüchtig, süchtig an Heroin. Und diese Frau ist bis sie in 70er, ich glaube bis zu 60 plus, hat sie noch in diesem Geschäft gearbeitet. Bis sie einfach zu alt war und niemand ihr mehr haben wollte. Und dann ist sie weiter, sie ist in diesem, in diesem Haus ist sie da geblieben und hat diese Rinne hat sie da, wie heißt das, sauber gemacht. Und sie hatte keinen Platz mehr an ihrer Körper, um diese Nadel, diese Opium, einzustecken, weil alles so kaputt war. Und diese Frau kommt zum Glauben und dann entdeckt diese Frau, und das ist, was mich so angesprochen hat, dass es noch Leute gibt, die noch schlimmer dran sind als sie. Und fängt an, diese Leute zu helfen. Puh. Aber das ist, wenn wir wegsehen von uns selbst und anfangen zu sehen auf andere. Würdig das Evangelium wandeln bedeutet, nicht für dich selbst zu leben, sondern für Christus und für sein Evangelium. Die Bibel sagt, verleugne dich selbst. Und ich sage nicht, dass wir keine Me-Zeit brauchen. Jeder braucht das. Wir brauchen Zeiten, wo wir, dass wir müssen darauf schauen, dass wir gesund werden, wir müssen darauf schauen, dass wir ruhen, wir müssen darauf schauen, dass es uns gut geht. Klar, all diese Sachen sind berechtigt. Ich sage nicht, nein, wir dürfen nicht mehr auf uns schauen. Aber die Frage ist, wo ist der Gleichgewicht in dem Ganzen? Weil viele Leute können das so aufnehmen und sagen, ja, und alles geht um mich und ich brauche noch mehr Zeit. Und Jahre gehen ins Land und ich bin so auf mich selbst fixiert, dass ich den Auftrag und das Evangelium eigentlich, wozu Gott mich noch hier auf Erden gebrauchen will, überhaupt nicht wahrnehme. Würdig das Evangelium zu wandeln bedeutet, eigene Pläne ablegen und andere Menschen dienen und andere Menschen lieben. Ja. Jemand hat mal gesagt, wie schön würde Kirche sein, wenn es keine Menschen gab. Denn überall, wo Menschen sind, gibt es Probleme. Ja, überall, wo Menschen sind, gibt es Probleme. Weißt du, wenn wir beten, Herr, schenk uns mehr Leute in der Oase, ist ein gutes Gebet. Aber ihr müsst verstehen, was dahinter steckt. Ja? Denn jeder Mensch, der neu dazukommt, hat seine Bagage mit Problemen mit sich. Ja? Es gehört dazu. Es gehört dazu. Ich kann euch sagen, es ist manchmal ganz schon anstrengend, Menschen zu lieben. Ja? Und Jesus macht das noch ein bisschen schöner. Jesus sagt, liebe deine Feinde. Oh, wie herrlich. Oh, wie schön. Ja, schaut euch mal, wenn ich Feinde sage, wer kommt im Sinn? Ja, genau der da. Genau der da. Genau. Lieben. Menschen lieben, Menschen dienen. Warten wir, dass wir gedient werden, oder haben wir eine Einstellung, wo kann ich dienen? Wo kann ich dienen? Und ich möchte sagen, in jedem Bereich soll das eigentlich eine Einstellung sein. Wir sollen Diener sein. Von der Höchste, zwischen Klammern, zu der Kleinste soll dienen. Wir sollen Diener sein. Und wir sollen schauen nach Gelegenheiten zu dienen. In deiner Nachbarschaft. Was für Nöte gibt es in deiner Nachbarschaft? In unserer Stadt oder dein Dorf? Was für Nöte gibt es dort? Wie können wir dienen? Weil es sind Christen, es ist oft Christen gewesen, die nicht nur gepredigt haben, aber geschaut haben, wo gibt es Not? Und sind praktisch geworden. Und haben, ich sage mal, das ist die soziale Seite des Evangeliums. Und das ist genauso wichtig. Manchmal ist es wichtiger, als nur zu predigen. Manchmal müssen wir erst, der Gründer von der Heilsarmee, Gut, er hat gesagt, wir müssen erst die Bäuche füllen, bevor wir das Herz füllen können. Weißt du, ganz praktisch, es gibt manchmal Situationen, da wollen die Leute das Evangelium predigen und sie haben Hunger. Nein, wir müssen erst die Bäuche, wir müssen schauen nach den Nöten, die um uns herum sind. In unserer Gesellschaft, in unserer Kirche, in unserer Gemeinde. Haben wir eine Konsummentalität? Ich komme und gib mal her all das schöne Fette vom Herrn. Oder sage ich, ich will auch gucken, wo kann ich etwas geben? Wo kann ich jemandem helfen? Wo kann ich beten? Wo kann ich praktisch helfen? Dienen und lieben. Das ist, wir reden über würdig das Evangelium wandeln. Würdig das Evangelium wandeln bedeutet feststehen, so wie es im Vers 27 steht. Man soll einen klaren Fokus haben und nicht hin und her getrieben werden. Wir müssen wissen, was wir glauben. Wir müssen wissen, wo wir hingehen. In der Situation sehen wir, dass es gab Anfechtungen an die Gemeinde in Philippi. Es gab Leute, Widersacher, so wie es später steht, die gegen sie gearbeitet haben. Genauso wie als Paulus in Rom kam, gab es liebe Brüder und liebe Schwestern, die ihm nicht leiden konnten und die nur schlecht über ihn gesprochen haben und die nur ihr eigenes Evangelium oder ihr eigenes Reich im Sinne hatten und nicht das Reich Gottes. Und statt, die haben sich über seine Schulter haben sie sich erhöht. Weißt du? Sie haben ihn benutzt, um sich selbst zu erhöhen, indem sie schlecht von ihm gesprochen haben. Aus Eigennutz haben sie das Evangelium gepredigt. Aber da sagt Paulus, ist mir doch egal, wem juckt's. Ich freue mich, weil das Evangelium wird gepredigt. Das ist seine Haltung, das ist seine Einstellung, weil er sagt, ich konzentriere mich, ich bleibe fest, wie heißt das, in das, was ich weiß, dass Gott von mir verlangt. Feststehen. Einen klaren Fokus haben. Nicht, wenn es gut geht, dann bin ich brennend für Jesus. Wenn es mir schlecht geht, dann lasse ich einfach alles hängen. Dann ich mag nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr. Nein, feststehen. Würdig das Evangelium wandeln bedeutet, für den Glauben des Evangeliums kämpfen. In dieser Bibelstelle. Lass uns das nochmal lesen. Dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft. Wir sollen verstehen, dass dieser Weg, den wir hier auf Erden gehen, auch einen Kampf beinhaltet. Es ist ein Kampf des Glaubens, angehen. Der Feind, er will nicht, dass Menschen gerettet werden. Der Widersacher, der Feind, er will nicht, dass Menschen gerettet werden. Und deswegen werden wir Widerstand spüren. Aber es ist nicht nur der Feind, es ist auch unser Fleisch. Unser eigenes Fleisch will auch nicht so wandeln, wie Gott das eigentlich will. So, wir kämpfen gegen den Widersacher und gegen unser Fleisch. Damit das Evangelium weiterkommen kann. Würdig das Evangelium zu wandeln bedeutet, uns nicht von der Widersacher oder von der Gegner erschrecken zu lassen. Es wird immer Menschen geben und Situationen geben, die uns versuchen abzulenken oder zu erschrecken, damit wir nicht auf dem Spur des Evangeliums bleiben. Und Paulus erkannte solche Situationen, deswegen war er sogar im Gefängnis. Da können Situationen auf unseren Weg kommen, die uns versuchen abzulenken oder erschrecken. Da sagt Paulus hier, wandert würdig das Evangelium, lasst euch nicht erschrecken von den Gegnern. Das sind Leute, die gegen euch sind, aber lasst euch nicht erschrecken. Halt Fokus. Lasst euch nicht ablenken. Denn wir sind alle in der Gefahr, dass während wir versuchen, als würdige Vertreter für Jesus, wie heißt das, auf dem Weg zu sein, dann kommt dieses und dann kommt jenes. Und dann sind wir plötzlich im Gefängnis und nicht mehr da, wo Gott eigentlich, wo wir denken, dass Gott uns haben will. Würdig das Evangelium zu wandeln bedeutet, eine richtige Sicht zu haben. Dass wir wirklich verstehen, eine richtige Sicht haben. Ich möchte es schnell noch fertig machen. Ich habe gesehen, die Zeit ist schon fortgeschritten. Eine richtige Sicht zu haben. Paulus und der Philipper. Wir sehen hier, dass wie die Widersacher das sahen, die Widersacher haben gesagt, das hier, was mit euch geschieht, das ist ein Beweis des Verderbens. Aber Paulus sagt, nein, es ist kein Beweis des Verderbens. Es ist unser Heil von Gott. Eine verschiedene Sichtweise. Wie wollen wir es sehen? Sehen wir das, was mit uns geschieht, als eine Sache des Verderbens, ein Beweis des Verderbens? Oder sehen wir das als ein Heil von Gott? Und das bringt es zum letzten Punkt. Würdig das Evangelium zu wandeln, bedeutet für Christus zu leiden. Es ist interessant, dass Paulus hier schreibt, dass für Christus zu leiden ein Geschenk ist. Ja, wir dürfen für Christus leiden. Es ist ein Vorrecht, es ist ein Geschenk, das Gott uns gibt. Und Paulus vergleicht diese beiden. Er sagt, genauso wie ich diesen Kampf durchgehe, genauso geht ihr dadurch. Wir dürfen gemeinsam, dürfen wir Christus auf diese Art und Weise vertreten. Würdig das Evangelium wandeln. Und das ist die Frage heute. Wie tun wir das? Wie ist es in mein Leben? Und wenn ich ehrlich bin, kann ich nicht sagen, dass ich immer würdig das Evangelium wandle. Aber ich möchte wirklich mein Leben so richten, ausrichten, um zu sagen, Herr, ich möchte nicht, dass du Schande empfängst wegen mir. Aber noch mehr, ich möchte nicht, dass durch mein Leben Leute nicht mehr glauben, weil mein Leben deine Botschaft unglaubwürdig macht. Für sein Evangelium. Würdig leben für sein Evangelium. Lass uns aufstehen. Ja, Herr Jesus. Herr Jesus, ich danke dir für heute und ich bitte in Jesu Namen, dass du uns wirklich hilfst mit dieser Herausforderung an uns. Herr, wir wollen in alles, was wir tun, wollen wir würdige Vertreter sein, Herr. Würdige Botschafter. Herr, und ich bitte, Vater, rühre unsere Herzen. Da, wo es schwierig wird, da, wo es wirklich ins Eingemachte kommt, ja, Herr, wo wirklich wir merken, oh, da tut's weh, Herr. Da, wo wir merken, dass wir von uns wegschauen müssen und auf andere schauen müssen. Da, wo wir andere lieben müssen, Herr, und es nicht einfach ist. Herr, da brauchen wir deine Kraft, deine Hilfe. Denn wir können es aus uns selbst, können wir es nicht machen, Herr Jesus. Aber dann wollen wir zu dir schreiben und sagen, Herr Jesus, hier bin ich. mach mich zu ein würdiger Vertreter. Herr, wir danken dir dafür, dass du das tust. In Jesu Namen. Amen. Gottes Segen.